Also, stell dir mal vor, du bist Finanzsenator einer Millionenmetropole.
Okay.
Du gehörst zur absoluten Elite, bist unfassbar reich und hast deinen Posten, im Grunde nur bekommen, weil du gigantische Summen deines Privatvermögens für öffentliche Straßen und Prestigebauten gespendet hast.
Ja, eine klassische antike Karriere sozusagen.
Genau. Und dann riskierst du all das, also deinen Ruf, deine Karriere, vielleicht sogar dein Leben, nur um deinen Namen unter einen Brief setzen zu lassen, den ein Sklave gerade in irgendeinem Hinterzimmer für eine politisch hochgradig verdächtige Randgruppe zusammenschreibt.
Das ist ja ein Szenario, das aus historischer Sicht eigentlich völlig absurd klingt. Welcher Politiker mit Verstand würde so etwas tun?
Richtig. Und doch ist genau das passiert. Willkommen zu unserem heutigen Deep Dive.
Hallo.
Wir stützen unsere heutige Recherche auf Notizen aus einer Vorlesung von Dr. Craig Keener. Und es geht um das 16. Kapitel des Römerbriefs, speziell die Verse 21 bis 27.
Ja, ein sehr interessanter Text.
Wenn man den aufschlägt, wirkt das auf den ersten Blick wie der absolut langweiligste Teil des ganzen Dokuments.
Das stimmt, ja.
Es liest sich wie so ein Filmabspann, bei dem alle schon den Saal verlassen. Eine ewige Liste von Namen. Also Timotheus, Lucius, Jason, Sosipater, Tertius, Gaius, Erastus, Quartus.
Viele Leser überfliegen das schlichtweg. Man hat sich da stundenlang durch komplexe theologische Argumentationen gearbeitet.
Ja.
Und denkt sich am Ende, gut, jetzt werden noch schnell ein paar Hände geschüttelt, der Text ist faktisch vorbei.
Genau, die Credits rollen quasi.
Richtig. Aber dieser vermeintliche Filmabspann ist in Wahrheit ein extrem detailliertes Fenster in die reale Lebenswelt der Antike.
Okay, diese paar Verse offenbaren uns die komplette Logistik, die Infrastruktur der Informationsübermittlung und ein soziales Netzwerk, das gesellschaftliche Grenzen auf eine Art sprengte, die für damalige Verhältnisse echt kaum vorstellbar war.
Und genau das wollen wir uns heute im Detail ansehen. Denn wir lesen historische Dokumente oft so, als wären sie, sage ich mal, im luftleeren Raum entstanden.
Total.
Wir betrachten die saubere Übersetzung in unseren modernen gedruckten Büchern und vergessen den Schweiß, den Staub und die schiere logistische Unmöglichkeit.
Ja.
Also die dahinter steckte, diese Worte überhaupt von A nach B zu bringen. Wenn da also ein Spitzenpolitiker und ein Sklave auf derselben Grußliste stehen, müssen wir uns zuerst die ganz banale Frage stellen.
Wie kam der Brief überhaupt ans Ziel? Genau. Wie kam so ein Brief im ersten Jahrhundert ans Ziel? Wenn ich heute eine Nachricht verschicke, drücke ich auf Senden oder werfe einen Umschlag in den Briefkasten. Wie lief das bei einem Text, der von Griechenland, also von Korinth, nach Rom gehen sollte?
Das ist der Punkt, an dem unsere moderne Vorstellungskraft oft komplett scheitert. Es gab schlichtweg keinen Briefkasten für die Zivilbevölkerung.
Gar nichts.
Nein. Das Römische Reich hatte zwar ein herausragendes Straßensystem und auch Kurierdienste,
Okay.
den sogenannten Cursus Publicus, aber dieses Netzwerk war strikt reglementiert.
Also man durfte das nicht einfach so nutzen.
Auf keinen Fall. Es war ausschließlich für das Militär und für hohe staatliche Beamte reserviert.
Krass.
Wenn du als normaler Zivilist eine Nachricht von Griechenland nach Italien schicken wolltest, konntest du null auf staatliche Infrastruktur zurückgreifen. Du warst komplett auf Reisende angewiesen.
Das klingt nach einem enormen logistischen Albtraum. Man stellt sich also quasi an die Hafenpromenade von Korinth
Ja.
und fragt jeden, der ein Schiff besteigt, so, fährst du zufällig nach Rom und hast noch Platz für eine Schriftrolle?
Im Grunde genommen ja. Der Forscher Jeffrey Wymer vom Calvin College hat sich sehr intensiv mit diesen Briefabschlüssen befasst. Und er zeigt, dass dieses Anhaltersystem für Nachrichten,
Abhaltersystem, das ist ein gutes Wort dafür.
genau, das prägte den Alltag in der Antike. Man musste zwingend private Netzwerke nutzen. Und das erforderte extreme Spontanität.
Weil man nie wusste, wann jemand losfährt?
Richtig. In unseren Quellen gibt es da diese sehr anschauliche Anekdote über den römischen Politiker Cicero.
Oh, Cicero, okay.
Der war ein berüchtigter Vielschreiber. Es wird beschrieben, wie er oft mitten in der Nacht hektisch seine Briefe umgeschrieben hat.
Mitten in der Nacht.
Ja, oder schnell noch völlig neue Dokumente aufsetzte, nur weil er erfahren hatte, dass im Morgengrauen plötzlich ein Bekannter abreiste.
Wahnsinn. Aber wenn das so chaotisch ablief, erklärt das dann diese lange Liste an Namen am Ende des Römerbriefs? Waren das einfach Leute, die gerade zufällig bei Paulus im Zimmer saßen, als der Kurier an die Tür klopfte?
Und die noch schnell schöne Grüße reinriefen.
Ja, genau, so stelle ich mir das vor.
Das greift ein bisschen zu kurz. Denn es war nicht reiner Zufall, wer sich in diesem Netzwerk bewegte. Nehmen wir mal die Namen Jason und Sosipata aus dem Text.
Okay, wer waren die?
Sie hatten die heikle Aufgabe, eine große finanzielle Kollekte, also gesammeltes Geld, sicher durch das Römische Reich nach Jerusalem zu transportieren.
Ah, die hatten also richtig viel Geld dabei.
Genau. Sie befanden sich gerade in Korinth, als dieser Brief formuliert wurde. Die Tatsache, dass ein Brief überhaupt sicher nach Rom aufbrach, war ein seltenes und wertvolles Ereignis.
Und das haben die dann ausgenutzt?
Diese Männer nutzten die Gelegenheit ganz strategisch, ja.
Sie haben sich also in diesen Brief eingeklinkt, um sich als Teil einer globalen Bewegung zu positionieren.
Ganz genau. Sie signalisierten der Gemeinde in der Hauptstadt des Imperiums, wir aus Mazedonien sind hier, wir unterstützen die gleiche Sache.
Okay, es ging also um Kontaktpflege auf höchstem Niveau.
Richtig. Ähnlich verhält es sich mit einem anderen Namen auf der Liste. Lucius.
Ah, Moment, da muss ich kurz einhaken. Wenn man Lucius hört, denkt man unweigerlich an Lukas. Also den Arzt, der auch das Lukas-Evangelium verfasst hat.
Ja.
Ist das dieselbe Person, die hier quasi als Reisender Grüße ausrichten lässt?
Das ist eine sehr beliebte Theorie, aber die Quellenlage spricht da echt eine andere Sprache.
Oh, okay.
Die Forschung geht heute davon aus, dass dieser Lucius eindeutig ein jüdischer Gläubiger aus dem Umfeld von Paulus war.
Und Lukas war kein Jude?
Nein. Der Arzt Lukas, der in anderen historischen Berichten auftaucht, war Heide, also nicht jüdischer Abstammung. Das mag wie ein sehr kleines Detail wirken, aber es zeigt uns etwas extrem Wichtiges über die soziale Struktur.
Nämlich?
Diese Bewegung in Korinth war ein völliger Schmelztiegel. Juden, Griechen, Mazedonier, alle waren in diesem Netzwerk verbunden und warteten auf Reisende, die ihre Dokumente transportierten.
Wahnsinn. Wenn wir uns nun vorstellen, dass ein Reisender gefunden wurde, der bereit war, den Brief mitzunehmen, wer saß dann eigentlich da und hat diesen Text physisch aufgeschrieben?
Das ist eine super Frage.
Wir stellen uns den Autor, also Paulus, immer so vor, wie er einsam am Schreibtisch sitzt, eine Feder schwingt und theologische Meisterwerke verfasst.
Ja, das klassische Bild.
Aber der Text selbst verrät etwas völlig anderes. In Vers 22 heißt es wörtlich, ich, Tertius, der diesen Brief geschrieben hat, grüße euch.
Tertius?
Ja, Tertius bedeutet ja einfach nur der Drittgeborene. Und kurz danach taucht noch Quartus auf, der Viertgeborene. Das klingt doch nicht nach hochgebildeten Autoren, oder?
Richtig, das sind klassische römische Namen, die sehr oft von Sklaven getragen wurden, die man schlichtweg durchnummeriert hatte.
Einfach durchgezählt. 1, 2, 3. Krass.
Ja. Die Frage, wer hier den Stift oder das Schilfrohr hielt, ist deshalb so relevant, weil wir unsere modernen Bildungsstandards völlig unbewusst auf die Antike projizieren.
Also die Alphabetisierungsrate.
Genau, die war verschwindend gering. Man schätzt, dass im gesamten Römischen Reich vielleicht 10% der Menschen überhaupt lesen und schreiben konnten.
10%, das ist fast gar nichts.
In einer florierenden Handelsmetropole wie Korinth lag die Quote vielleicht etwas höher, eventuell bei bis zu 30%. Aber auch das betraf fast ausschließlich wohlhabende Männer.
Und was bedeutete Lesen und Schreiben für diese 10 bis 30%? Konnten die fließend philosophische Texte entziffern?
Bei weitem nicht. Wenn einfache Bürger in offiziellen antiken Papyri-Dokumente unterzeichnen mussten,
ja,
dann bestand diese Unterschrift sehr oft nur aus einem wackeligen X oder ein paar ungelenken Strichen.
Wirklich? Nur ein X?
Ja, sie waren funktionale Analphabeten. Das physische Schreiben eines Textes war damals ein harter, handwerklicher Beruf.
Stimmt, man hatte ja keine Kugelschreiber.
Man brauchte teures Pergament oder Papyrus. Man musste Tinte anmischen, oft aus Ruß und Baumharz.
Okay.
Man saß meist auf dem Boden, im Schneidersitz. Die Schriftrolle balancierend auf den Knien.
Das klingt extrem unbequem.
War es auch. Selbst hochgebildete Reiche setzten sich diese Strapazen nicht freiwillig aus. Sie heuerten ausgebildete Schreiber an, sogenannte Skriber.
Ah, und Tertius war genau das.
Genau, er war die professionelle Hand, das Werkzeug, das die Worte formte.
Aber wenn 70 bis 90% der Bevölkerung diesen Brief niemals selbst hätten lesen können, wie hat die breite Masse der Leute diese Texte überhaupt konsumiert?
Das ist der spannende Punkt.
War so ein Brief wie der an die Römer dann gar nicht zum Selberlesen gedacht, sondern quasi eine Art antikes Hörbuch?
Das ist eine exzellente Analogie, ja? Wir haben heute diese moderne, sehr nach innen gekehrte Vorstellung vom Lesen.
Ja, man sitzt halt allein rum.
Genau, allein in einem Sessel, das Buch vor dem Gesicht und liest im Stillen. In der Antike war Lesen fast ausschließlich ein lauter, gemeinschaftlicher, akustischer Akt.
Also immer in der Gruppe.
Immer. Wenn ein Brief in einer Stadt ankam, wurde er nicht vervielfältigt und in die Briefkästen verteilt. Er wurde physisch in einer Versammlung laut vorgelesen.
Von wem?
Oft von dem Kurier selbst, der den Brief lieber brachte und die Betonungen des Autors kannte. Das geschriebene Wort war für das Ohr der Gemeinschaft gedacht.
Ah, okay.
Auch Texte wie die neutestamentliche Offenbarung sind ganz explizit so verfasst, dass sie laut vor Publikum performt werden mussten.
Performt? Das ist echt ein guter Begriff dafür.
Wenn Lesen also ein akustisches Event war, bei dem jemand den Text vor einer großen Gruppe vortrug, dann wirft das für mich eine ganz praktische logistische Frage auf.
Nämlich wo?
Genau. Wo bringt man diese vielen Menschen überhaupt unter? Korinth war dicht besiedelt, die Wohnungen der ärmeren Leute waren winzig.
Mhm.
Und das führt uns zu einem weiteren faszinierenden Namen in unserer Großliste. Gaius. Er wird im Text als Gastgeber der ganzen Gemeinde bezeichnet. Wer war dieser Mann? Hier betreten wir natürlich das Feld der historischen Spekulation. Aber die archäologischen Daten geben uns da klare Grenzen vor.
Okay.
Wenn Gaius der Gastgeber der ganzen Gemeinde war, müssen wir uns fragen, wie groß sein Haus gewesen sein muss.
Ziemlich groß, nehme ich an.
Ja. In einer Stadt wie Korinth reichte ein normales Wohnzimmer für so eine wachsende Bewegung längst nicht mehr aus. Die wohlhabenden römischen Hausbesitzer hatten oft ein sogenanntes Atrium.
So ein Innenhof.
Genau. Einen großen Eingangsbereich, meist mit einem Impluvium in der Mitte.
Was ist das?
Das ist ein flaches Becken, um Regenwasser durch eine Dachöffnung aufzufangen. Selbst wenn man die angrenzenden Räume, die Triclinia, öffnete.
Also die Esszimmer.
Richtig. Selbst dann schätzt man die maximale Kapazität solcher großen städtischen Villen auf 40 bis 50 Personen.
40 bis 50 Personen. Okay, das klingt für eine Privatparty nach echt viel, aber für die ganze Gemeinde einer Weltstadt wie Korinth erscheint mir das doch extrem limitiert.
Absolut.
Hatte der Gaius also ein riesiges Landgut außerhalb der Stadt oder so?
Das ist eine Möglichkeit. Eine andere, sehr wahrscheinliche Erklärung ist sprachlicher Natur. Es handelt sich schlicht um eine Hyperbel.
Also eine klassische literarische Übertreibung.
Ja.
Bei der man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen darf.
Genau. Hyperben waren in der antiken Rhetorik das Standardwerkzeug, um eine Wahrheit zu betonen, ohne dass man die Fakten wortwörtlich meinte.
Hast du dein Beispiel?
Wenn wir an einen anderen berühmten antiken Text denken. Die Aussage, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt.
Oh ja.
Das ist exakt derselbe Mechanismus.
Was dieses Nadelöhr eigentlich ein spezielles, extrem schmales Stadttor in Jerusalem gewesen sei.
Oh ja, das hört man oft.
Und die Kamele mussten quasi auf den Knien durchrutschen, weshalb sie vorher komplett abgeladen werden mussten. War das nicht so?
Das ist einer der hartnäckigsten Mythen überhaupt.
Echt jetzt?
Die historische Forschung ist sich da sehr einig. Es gab dieses Tor zur damaligen Zeit überhaupt nicht.
Nicht?
Nein. Das ist eine reine Erfindung der späteren Jahrhunderte. Vermutlich, um die radikale Schärfe der Aussage abzumildern.
Das ist ja verrückt.
Und heute profitiert natürlich die Tourismusindustrie in Jerusalem davon, die ihren Gästen gerne sogenannte Nadelöhrtoure präsentiert.
Klar.
Aber historisch gesehen ging es um eine buchstäbliche, echte Nähnadel und ein buchstäbliches Kamel.
Es sollte also völlig absurd klingen.
Ganz genau, es sollte physisch unmöglich klingen. Das war der ganze Witz an der Hyperbel.
Ah, verstehe. Wenn also Gaius der Gastgeber der ganzen Gemeinde genannt wird, heißt das nicht zwingend, dass alle 500 Gläubigen der Stadt jeden Sonntagabend in seinem Wohnzimmer aufeinander hockten.
Richtig.
Es bedeutet einfach, dass er eine unglaublich zentrale, großzügige Stütze der Bewegung war.
Genau so ist das. Und wo wir gerade bei den räumlichen Realitäten sind, da gibt es noch einen weiteren Mythos, den die Archäologie eindrucksvoll widerlegt hat.
Welchen?
Oft gibt es in populärwissenschaftlichen Darstellungen die Vorstellung, dass bei solchen Treffen die Frauen von Balkonen aus in die Debatten hineinriefen.
Weil die Geschlechter streng getrennt waren.
So die Theorie. Aber die Ausgrabungen in Korinth und anderen antiken Städten zeigen klipp und klar, Hauskirchen und auch die Synagogen in dieser spezifischen Epoche hatten schlichtweg keine Balkone.
Gar keine.
Nein. Die Architektur bestand aus ebenerdigen Innenhöfen. Alle versammelten sich auf derselben Ebene.
Und auf dieser selben Ebene befand sich offenbar nicht nur der Sklave Tertius und der Gastgeber Gaius, sondern auch der Mann aus meinem Eingangsbeispiel, der mich beim Lesen der Quellen am meisten überrascht hat.
Erastus.
Genau, Erastus. Im Text wird er als Stadtkämmerer bezeichnet, als Oikonomos.
Ja.
Die Römer nannten dieses Amt Ädil. Wie unwahrscheinlich ist es, dass jemand in dieser Position in so einem Brief auftaucht?
Es ist ein gesellschaftliches Erdbeben.
Wirklich?
Ja. Wir haben tatsächlich eine Inschrift in Korinth gefunden, die einen Ädil namens Erastus erwähnt.
Wow, das ist ja ein Volltreffer.
Absolut. Und dieses Amt war keine normale Beamtenlaufbahn, bei der man sich durch Fleiß hochgearbeitet hat. Es war eine Position der absoluten Oberschicht.
Okay.
Um Ädil zu werden, war die ungeschriebene, aber eiserne Regel, dass man aus seinem eigenen Privatvermögen gigantische Summen für das Gemeinwohl der Stadt ausgab.
Wofür zum Beispiel?
Für Theateraufführungen, Tempelrenovierungen oder eben gepflasterte Straßen. Wer so etwas finanzierte, gehörte zu den mächtigsten Männern der Region.
Aber warum sollte so jemand seinen Namen für einen Brief hergeben, der ganz offensichtlich von den römischen Behörden mit extremem Argwohn betrachtet wurde?
Das ist die große Frage.
Ich meine, wenn ein Ädil plötzlich mit Sklaven und Tagelöhnern im Innenhof von Gaius herumhängt, wäre das doch politischer Selbstmord.
Total.
Hätte er nicht eigene Kuriere gehabt, um Botschaften nach Rom zu senden, anstatt dieses Anhaltersystem von Paulus zu nutzen?
Eine hervorragende Beobachtung. Genau deshalb debattieren Historiker auch, wie eng Erastus wirklich in diese Gruppe involviert war.
Ah, okay.
Es wäre in der Tat ein gewaltiger gesellschaftlicher Skandal gewesen, wenn er sein altes Leben komplett hinter sich gelassen hätte, um mit der Unterklasse zu speisen. Wahrscheinlicher ist hier das Konzept des Patronats.
Also eine Art einflussreicher Sponsor, der schützend seine Hand über die Gruppe hält.
Exakt. In der Apostelgeschichte 19 wird beispielsweise von den Asiarchen in Ephesus berichtet.
Wer war das?
Das waren die höchsten Beamten der Provinz, die den römischen Kaiserkult überwachten. Und interessanterweise traten einige von ihnen als wohlwollende Freunde oder Beschützer der frühen Christen auf.
Obwohl sie eigentlich für den Kaiserkult zuständig waren.
Ja. Sie teilten nicht zwingend jede radikale theologische Überzeugung, aber sie nutzten ihren Einfluss, um die Gruppe vor einem wütenden Mob zu schützen.
Krass.
Erastus könnte eine ganz ähnliche Rolle in Korinth gespielt haben. Er war der Gruppe wohlgesonnen, unterstützte sie vielleicht finanziell aus dem Hintergrund und nutzte dieses private Schreiben einfach, um diplomatische Grüße an Kontakte in Rom zu senden.
Wir haben also dieses unfassbar diverse Netzwerk in einem Raum, zumindest metaphorisch am Ende dieses Briefes.
Ja.
Den Spitzenpolitiker Erastus, den reichen Gastgeber Gaius, den Sklaven Tertius mit rußverschmierten Fingern und die mazedonischen Reisenden. Aber da gibt es noch ein massives Problem, das wir klären müssen.
Und welches wäre das?
Die Überlieferungsgeschichte. Wenn wir wissen, dass solche Briefe über Jahrhunderte hinweg unter widrigsten Umständen immer wieder abgeschrieben wurden.
Mhm.
Bei flackerndem Licht, auf der Flucht vor Verfolgung, von Schreibern, die vielleicht übermüdet waren. Woher wissen wir dann, dass dieses fulminante Ende des Briefes, also diese Doxologie in den Versen 25 bis 27, überhaupt echt ist?
Ja, eine berechtigte Frage.
In den Notizen von Dr. Kiener steht ganz klar, dass genau dieser Abschnitt in einigen alten Manuskripten entweder völlig fehlt oder plötzlich nach Kapitel 14 auftaucht. Wenn ganze Absätze munter durch den Text geschoben werden, wie kann man da von Verlässlichkeit sprechen?
Das führt uns in das hochkomplexe Feld der Textkritik. Es stimmt, es gab früher Abschriften, bei denen diese Verse fehlten.
Wer hat die weggelassen?
Ein sehr prominenter Fall ist Markion, ein extremer Außenseiter im 2. Jahrhundert, der den Text radikal gekürzt hat, weil ihm die jüdischen Bezüge schlicht nicht passten. Und ja, in anderen Linien wanderten die Verse hinter Kapitel 14.
Das klingt nach einem historischen Stille-Post-Spiel, bei dem am Ende alles komplett verfälscht ist.
Das würde man vermuten. Aber man muss verstehen, wie kopiert wurde. Wir müssen das mit anderen religiösen Traditionen vergleichen.
Okay, wie meinst du das?
Wenn wir uns beispielsweise die Standardisierung bestimmter anderer Schriften ansehen, etwa die Erstellung der standardisierten Version unter dem dritten Kalifat in der islamischen Geschichte.
Ah, okay.
Dort gab es eine zentrale, staatlich gestützte Autorität. Der Kalif ließ eine finale Version festlegen und befahl, alle abweichenden Manuskripte physisch zu verbrennen. Das Resultat ist eine erzwungene, staatlich verordnete Uniformität.
Eine Art antikes Qualitätsmanagement durch Zerstörung.
Ja, gut zusammengefasst.
Aber das gab es bei diesen Texten hier nicht.
Überhaupt nicht. Die frühen christlichen Texte wurden oft im Untergrund kopiert, ohne jede staatliche Aufsicht. Es gab keinen Kaiser, der das Layout überprüfte.
Verstehe.
Die absolute Priorität der Kopisten lag auf der Substanz der Botschaft. Die Leute riskierten ihr Leben, um den Inhalt zu bewahren, nicht um eine buchstabengetreue staatliche Norm zu erfüllen.
Und das hat funktioniert?
Wenn Textkritiker heute die Abertausenden von Manuskriptfragmenten vergleichen, ist das Ergebnis verblüffend. Die allermeisten Abweichungen sind wirklich minimale Fehler.
Also sowas wie Rechtschreibfehler.
Genau. Ein vertauschtes Wort, eine abrutschende Zeile. Im gesamten Neuen Testament gibt es eigentlich nur zwei wirklich massive Passagen, die historisch debattiert werden. Der Schluss des Markus-Evangeliums und eine spezifische Erzählung im Johannesevangelium in Kapitel 7 und 8. Der Rest ist in seiner Grundsubstanz erstaunlich stabil.
Aber wenn es Unklarheiten gab, wie ging man in der Geschichte damit um? Unsere Quelle liefert hier diese unglaublich spannende Anekdote über Erasmus von Rotterdam.
Oh ja, das 16. Jahrhundert.
Genau. Der saß an seiner berühmten Ausgabe des griechischen Neuen Testaments und stellte fest, dass ein bestimmter Vers aus dem ersten Johannesbrief in keinem einzigen griechischen Manuskript, das er vorliegen hatte, zu finden war.
Richtig, der sogenannte Komma Johanneum.
Was war das für ein Vers?
Dieser Vers fehlte im Griechischen völlig, war aber in der lateinischen Vulgata, die die Kirche damals benutzte, enthalten.
Okay.
Und er war theologisch hochbrisant, weil er als starker Beweis für die Dreieinigkeit galt. Erasmus verhielt sich wie ein seriöser Wissenschaftler.
Er hat ihn rausgestrichen.
Genau. Da der Vers in den griechischen Urtexten fehlte, ließ er ihn in seiner Ausgabe von 1516 konsequent weg.
Und der Aufschrei muss gigantisch gewesen sein.
Es war ein Riesenskandal. Man warf ihm vor, zentrale theologische Wahrheiten auslöschen zu wollen.
Krass.
Erasmus stand massiv unter Beschuss, aber er blieb zunächst hart. Er sagte, wenn ihr mir auch nur ein einziges griechisches Manuskript präsentiert, das diesen Vers enthält, werde ich ihn in die nächste Auflage aufnehmen.
Und dann passiert das Unglaubliche. Seine Gegner liefern ihm tatsächlich ein griechisches Manuskript, das genau diesen Vers enthält.
Ja. Wie aus dem Nichts?
Heute geht die Forschung ja davon aus, dass dieses Manuskript regelrecht gefälscht wurde. Da hat sich vermutlich ein Mönch hingesetzt und hastig den lateinischen Vers zurück ins Griechische übersetzt, nur um Erasmus unter Druck zu setzen.
Sehr wahrscheinlich, ja.
Und wie reagiert Erasmus? Er hält sich an sein Versprechen, er fügt den Vers in seine nächste Ausgabe ein, aber er knallt eine seitenlange, extrem wütende Fußnote dazu, in der er seinen starken Verdacht äußert, dass hier ein massiver Betrug stattgefunden hat.
Die große Ironie der Geschichte folgte allerdings erst Jahrzehnte später.
Oh, was passierte dann?
Als Übersetzer die extrem einflussreiche englische King James Bibel erstellten, griffen sie auf genau diese spätere Erasmus-Ausgabe zurück.
Oh nein.
Sie übernahmen den umstrittenen Vers in ihren Haupttext. Aber sie ließen die wütende, protestierende Fußnote von Erasmus einfach weg.
Das ist ja unfassbar.
Und so zementierte sich ein historisch höchst fragwürdiger Vers für Jahrhunderte in einer der wichtigsten Übersetzungen der Welt.
Das ist ein wahrer Historienkrimi. Aber um den Bogen zurück zu unserem 16. Kapitel des Römerbriefs zu spannen. Wenn wir wissen, dass Texte manipuliert werden konnten und dass unser Briefende in einigen Manuskripten umherwanderte,
ja,
ist dieses große Finale, dieser Lobpreis in den Versen 25 bis 27 überhaupt vom ursprünglichen Autor? Oder hat da später jemand gedacht, das endet hier zu abrupt bei dem Sklaven Tertius, wir brauchen noch einen epischen Abschluss?
Die Experten debattieren darüber. Aber wenn wir nicht nur die Handschriften zählen, sondern den Inhalt analysieren, spricht extrem viel für die Echtheit.
Warum genau?
Weil diese Verse alle losen Fäden des gesamten komplexen Briefes genial zusammenziehen. Es wird noch einmal der Gehorsam des Glaubens erwähnt, den der Autor im allerersten Kapitel als Ziel ausgegeben hat.
Das rahmt den Text also ein.
Richtig. Und vor allem fasst es das zentrale Thema zusammen. Das Geheimnis, dass nun auch Nicht-Juden, also Menschen aus allen möglichen Völkern, uneingeschränkt zu dieser Gemeinschaft gehören. Ein späterer Schreiber hätte wahrscheinlich einfach einen Standardlobpreis angehängt. Aber dieser Text hier ist der theologische Schlussstein eines gigantischen Bauwerks.
Ein Schlussstein, der die theologische Theorie in brutale, physische Realität umsetzt, wenn wir all diese losen Fäden unserer heutigen Analyse verknüpfen. Die theologische Pointe des Textes lautet, dass alle, die durch diesen Glauben mit dem einen Gott versöhnt sind, zwingend auch miteinander versöhnt sein müssen. Und dann schauen wir auch diese Großliste und erkennen, das war keine trockene Theorie.
Nein, überhaupt nicht.
Da stand der reiche Politiker Erastus, da saß der hart arbeitende Sklave Tertius, da waren jüdische Gläubige wie Lucius und mazedonische Reisende. Alle versammelt in einem Text, der unter enormen Gefahren auf staubigen Straßen von Kurieren ans andere Ende der Welt getragen wurde.
Es war ein echtes soziales Netzwerk.
Genau. In unserer heutigen Zeit, in der wir Nachrichten in Millisekunden um den Globus jagen, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, haben wir das Bewusstsein dafür verloren, was für ein gigantischer, kollektiver Kraftakt es damals war, Informationen am Leben zu erhalten.
Absolut.
Wissen zu bewahren war unglaublich teuer, gefährlich und erforderte ein tief vernetztes soziales Gewebe aus Sponsoren, Sklaven, Schreibern und mutigen Gastgebern.
Das vergessen wir heute oft.
Und genau das bringt mich zu einem letzten Gedanken für unseren heutigen Tauchgang, den ihr mal für euch selbst mitnehmen könnt.
Okay.
Wir haben vorhin sehr ausführlich über Tertius gesprochen. Er war der unsichtbare Schreiber, der die Worte formte. Ohne seine handwerkliche Arbeit, ohne seine Tinte und seinen Schweiß gäbe es diesen Text nicht in der Form. Wer oder was ist eigentlich der Tertius unserer heutigen Zeit?
Spannende Frage.
Wenn wir heute kommunizieren, tippen wir zwar selbst auf das Glas unserer Smartphones, aber wir formen die Briefe nicht mehr wirklich. Es sind undurchsichtige Algorithmen, Autokorrekturprogramme und Code-Entwickler im Silicon Valley, die unsere Worte weiterleiten, filtern, strukturieren und priorisieren.
Mhm.
Wer hält eigentlich heute wirklich den Stift für unsere moderne Kommunikation? Und wie könnten diese neuen, unsichtbaren digitalen Schreiber, diese modernen Tertiusse, ihre ganz eigene versteckte Handschrift in den Milliarden Nachrichten hinterlassen, die wir jeden verdammten Tag konsumieren, ohne es zu merken?
Da sagst du was.
Das ist eine Frage, über die es sich lohnt, nachzudenken, bevor ihr das nächste Mal blind auf Senden drückt. Vielen Dank, dass ihr bei unserer heutigen tiefgehenden Recherche dabei wart. Bleibt neugierig, hinterfragt die Strukturen und bis zum nächsten Mal.